Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Stellst du dir auch manchmal die Sinnfrage des Lebens? Auf der Suche nach Glück und Leichtigkeit? Ist Erfolg für dich ebenso wenig eine Frage des Zufalls? Wir reden über alles, was uns Menschen bewegt, im Kerstin Scherer Podcast.
Hallo liebe Kerstin, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Wunderschönen guten Morgen und danke Jana für die Einladung. Es ist mir wirklich ein Fest, heute dabei zu sein bei diesem Thema.
Dankeschön. Kerstin, du bist Seminarleiterin, Rednerin, Spiegel-Bestseller-Autorin und Life-Coach und du arbeitest seit mehr als 25 Jahren mit den Menschen und begleitest sie auf ihrem Weg zu wahrem Erfolg, indem du ihnen hilfst, wirklich eine erfolgreiche Transformation von der inneren zur äußeren Bühne zu bewerkstelligen. Und das spricht mich natürlich total an. Als Bühnenmensch kann ich damit total viel anfangen. Im Zentrum deiner Arbeit steht dabei das tiefste Innere des Menschen und alles, was darauf einwirkt. Und du zählst zu den großen Lehrerinnen unserer Zeit, die Verbindung zwischen Spiritualität und Business nicht nur lebt, sondern auch lehrt. Und dein Ruhepol im Alltag sind deine Familie und die Natur. Und du sagst selbst, die Natur ist deine wichtigste Inspirationsquelle. Du teilst deine Learnings auf der Bühne, in Seminaren, in deinem Podcast, in deiner Community, also überall und heute auch hier bei uns. Und dafür bin ich dir super, super dankbar, dass du hier bist. Und genau, warum ich dich eingeladen habe, eine der größten Ängste von Menschen, die im Burnout sind, also wenn ich jetzt von mir ausgehe und von den Menschen, die ich kennengelernt habe. Eine der größten Ängste ist, sich als der Mensch zu zeigen, der man wirklich ist, mit all seinen Ecken und Kanten, mit all seinen Macken, mit all seinen, ja, auch Gaben und Fähigkeiten tatsächlich. Also meine Erfahrung ist, dass das sogar noch viel mehr Angst macht, sich damit zu zeigen und natürlich auch mit seinen Bedürfnissen. Und wir sind in den letzten 8 Tagen jetzt ganz, ganz tief getaucht, um mal so auf die wahren Ursachen von Burnout zu schauen und das zu ergründen, jenseits von Stress und Überforderung, weil da fängt für mich Burnout nicht an, sondern das ist ein Symptom, an dem ich erkennen kann, dass ich mich auf dem Weg ins Burnout befinde. Und wir haben aber jetzt in dem Kongress viel tiefer angesetzt und sind bis in die Kriegsenkelgeneration gegangen, bis in die Patriarchatsforschung haben wir sogar geguckt. Und wir haben uns angesehen in den letzten Tagen, wie wir Stress und Trauma aus unserem System lösen können und wie wir es abfließen lassen können. Und wenn man diesen ganzen, wenn ich jetzt auch so von mir ausgehe, ich bin jetzt viele Jahre auf der Reise und jetzt merke ich so am Ende, komme ich ja wieder bei mir an. Jetzt habe ich das alles entdeckt und verstanden und einiges wende ich an, bei anderem darf ich das noch ein bisschen integrieren und lernen anzuwenden. Und am Ende stehe ich wieder da mit der Frage, so, zeigst du dich jetzt als der Mensch, der du bist, mit allem, was du hast, mit allem, was du kannst und vielleicht auch mit allem, was du nicht kannst. Und ich glaube, dass du jemand bist, der da eine Menge Learnings in seinem Leben mitbringt. Und ich habe in deinem Buch ein paar Ereignisse gelesen, die mich sehr, sehr beeindruckt haben zum Thema Sichtbarkeit, auch zum Thema Stress und auch Burnout. Auch du hast da so ein bisschen Erfahrungen sammeln dürfen. Genau. Deswegen habe ich dich eingeladen, um mit dir über Sichtbarkeit zu sprechen und um von dir zu lernen, was bedeutet es, sich ganz zu geben, wie ja auch dein Motto lautet, gib dich ganz. Und ja, vielen Dank, dass du hier bist.
Herzlich willkommen. Wow, Jana, Eva, vielen, vielen Dank, denn das sind ja, erst einmal bin ich sehr dankbar, dass du mich mit in diese Reise hineinnimmst, die ihr bis jetzt schon gemacht habt. Und es ist wundervoll für mich zu hören, dass ihr überhaupt schon so tief eingestiegen seid und wie ihr das überhaupt betrachtet, Burnout. Ja. Jeder hat ja seine eigene Sichtweise dazu.
Ja, genau. Du bist ja ein Mensch, der mit einer Gabe geboren wurde, mit der Gabe der Hellsichtigkeit. Und ich glaube, dass du da, oder ich weiß das durch dein Buch und auch von verschiedenen Interviews, dass du damit so deine liebe Mühe hattest in deinem Leben. Magst du uns ein bisschen mitnehmen?
Ja, genau, weil die einen
was ja viel mit Sichtbarkeit zu tun hat. Ne?
Absolut, oder eben genau nicht da hineinzugehen. Also was für die einen Gabe ist, war für mich sehr, 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 sehr lange und bis heute auch immer noch eine Bürde. Ich glaube, das ist immer so, oh, das ist so toll, man ist ja so hellsichtig, als würde ich die Lottozahlen sehen können. Und das ist ja gar nicht der Fall, sondern es ist eine spezielle Fähigkeit, sehr sensibel zu sein, auch sehr spürig zu sein und dann diverse Bilder und Eingaben zu haben. Das ist etwas anderes, als zu sagen, oh, man sieht alles. Ich bin ja nicht Gott, Gott sei Dank. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, was sicherlich ganz viele Menschen auch erleben, dass sie eine Intuition haben, ein Gefühl haben, mehr spüren als alle anderen, wo wir schon sehr tief drin sind.
Ja. Und du hast, ich weiß, dass du eine Zeit lang versucht hast, diese Hellsichtigkeit auch zu verstecken oder zumindest nicht so ganz offen nach draußen zu tragen. Mhm. Für mich ist es jetzt auch so gerade in den letzten Jahren ein großes Thema gewesen, solche Spürigkeiten. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich hellsichtig bin, aber ich bin sehr hellfühlig. Und das damit nach draußen zu gehen, ne, weil ich auch immer so ein bisschen Angst habe, ja, dann kriegst du so diesen Spiri-Touch und dann wird man in eine Schublade gesteckt, in die man eigentlich gar nicht möchte. Wie hast du das für dich gelöst? Also wie ist das für dich gewesen, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, komm, das bin ich, das gehört zu mir, ich gebe mich jetzt ganz, ich zeige mich auch ganz. Wie hast du das geschafft, diesen Schritt zu machen?
Das war nicht ein Schritt, sondern das waren tausende von Schritten. Immer wieder den Versuch zu wagen, einen Schritt raus und wieder zurück. Denn wir erleben ja auch ganz viel Kritik daran, die auch gerechtfertigt ist, weil es häufig so genutzt wird, ich bin mächtiger als der andere Mensch. Und ich glaube, so diese Fähigkeit an den Tag zu legen und zu sagen, ich begegne anderen Menschen auf Augenhöhe und mit dem, was sie mir zeigen, mit dem, was ich zu geben habe, bedeutet für mich, gib dich ganz. Und nicht dieses Overdelivered, was wir gerade in dieser Gesellschaft erleben, noch besser und noch schneller und hier noch mehr und da noch mehr. Und dann dieses Gefühl der Schuld oder der Unzulänglichkeit zu empfinden, was ja schon der erste Schritt im Burnout ist, dass man es gar nicht reißen kann da draußen und dass man so sich selbst als Loser empfindet. Also ich habe eine sehr, sehr klare Sprache, ich weiß, aber das sind die Empfindungen, die wir erleben. Wer bist du und was kannst du und was kannst du vielleicht gesellschaftlich auch nicht und was solltest du sein lassen? Aber ich habe erlebt, dass gerade dann, wenn ich etwas von mir zurückgehalten habe, mich nicht ganz gezeigt habe, und das ist auch bei anderen Menschen so, das empfindet das Gegenüber als Lüge. Also etwas nicht zu sagen, etwas nicht zu zeigen, heißt, irgendwas stimmt doch mit den Menschen nicht. Ja. Und das funktioniert nicht. Also Sichtbarkeit heißt, sich mit aller Verletzlichkeit und mit allen Schwächen, was du eben sehr schön auch dargestellt hast, nicht zu zeigen, heißt, sich selbst anzugreifen. Und das habe ich sehr hart gelernt in Misserfolg, in Hallen, die immer leerer wurden, wenn ich gesprochen habe, oder Kritik, die von außen kam. Aber seit es immer echter wurde, und natürlich habe ich auch meine Grenzen, wo ich sage, warum kannst du das sagen? Kannst du dich da zeigen? Und auch da gehe ich jetzt darüber hinweg und sage, naja, selbst wenn ich über Rechtsradikalismus spreche, über Klimawandel oder Schwächen anderer Menschen, ich stehe dafür ein. Auch wenn das vielleicht im Business-Kontext etwas ist, wo man sagt, naja, komm, Kerstin, halte ich doch besser mal zurück. Nein, das tue ich nicht. Also das macht mich aus. Und ja, dann sage ich das auch. Ja.
Du hast jetzt gerade von dieser, das ist etwas gewesen, was mich sehr beeindruckt hat. Ich komme ja von der Bühne selber und du hast darüber erzählt, dass du diese Hallentournee gemacht hast. Und ich glaube,
wenn du so schlimm.
Ja, ich möchte das wirklich, da ja, möchte ich ein bisschen mit dir darüber reden, weil ich finde das unfassbar stark, dass du da jeden Abend da auf die Bühne gegangen bist mit der Erfahrung, die du ja da jeden Abend gemacht hast, dass die Leute rauslaufen, während du auf der Bühne stehst. Und du hast ja richtig erzählt, am Ende war die Halle fast leer und du bist trotzdem wieder auf die Bühne gegangen. Was in dir hat dich dazu gebracht, immer weiterzugehen trotzdem?
Das ist ja das, was ich jedem Menschen wünsche. Was ist denn am Ende des Tages für uns Menschen entscheidend? Ja. Wenn wir nach Hause kommen, Menschen, Familie, Freunde, die Ängsten, für die sind wir lebenswichtig. Und wenn du nach Hause kommst und Mutter bist und siehst, für die Kinder bist du die Welt, dann ist das entscheidend. Ja. Und die Bühne ist eine ja, Kommunikationsebene, die ich mit viel Verantwortung trage und sagen kann, das, was ich auf dieser Bühne sage, ist das, was ich am meisten geben kann. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und mit dieser vermeintlich auch ja, freien Art hat es mir ermöglicht zu sagen, naja, gehst du halt nochmal daraus. Es gibt ja doch auch Menschen und davor habe ich viel Respekt. Es sind ja auch ein paar hundert Menschen sitzen geblieben. Aber ja, um nochmal so darauf zurückzukommen, für die, die das nicht kennen, ich hatte eine Halle mit 1000 Personen und rechts von der Bühne war die Tür, die auch noch laut geknallt hat in dieser Tür. Ich werde das nie vergessen. Egal, was ich gesagt habe. Und ich habe mich am Schluss um Kopf und Kragen geredet. Ich habe einen Unsinn geredet. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil man sagt, ach, vielleicht fällt einem doch noch irgendwas ein, um Menschen zu halten. Je mehr ich darum gekämpft habe, je öfter ist diese Tür auf und zugegangen und je mehr Menschen haben den Saal verlassen. Aber am Schluss, als vielleicht noch von diesen 1000 Menschen 250 Personen da saßen, da wusste ich, okay, das sind die, mit denen ich das Beste tun muss. Mehr habe ich nicht zur Verfügung. Und plötzlich war klar, wer bist du denn? Du bist eben die Hellsichtige, du bist eben die Sensible und du bist auch die, die kritisch ist. Und all das habe ich in diesen Abend gepackt und es war das erste Mal, wo ich gespürt habe, aha, da geht etwas raus und da kommt etwas zurück. Also bei mir gibt es zwischen Bühne und dem Publikum diesen Graben nicht. Also diese, oh, du bist auf der Bühne und sprichst, bedeutet für mich, ja, ich habe Verantwortung mit jedem Wort, das ich sage. Und wirklich achtsam damit umzugehen, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Ich glaube, das macht am Ende des Tages meinen Erfolg aus. Also heißt Demut und Achtsamkeit.
Ja. Was ich aber beeindruckend fand, du hast in einem Video erzählt, ich glaube, auf YouTube ist das zu finden, dass es so einen Moment gab, wo du gedacht hast, so, ist ja eh scheißegal, die laufen ja eh alle raus. Ich mache das jetzt einfach mal. Magst du uns über den Moment erzählen? Weil ich finde den auch so bedeutend. Im Burnout war das immer wieder auch, also aus dieser Reise, aus dem Burnout raus, waren das auch immer wieder so Momente, wo ich gedacht habe, ach komm, scheiß drauf. Jetzt, alles, was du bis jetzt gemacht hast, hat dich hierher gebracht. Jetzt mach's doch mal so, wie du denkst. Wie du bist, wie du fühlst. Ne?
Genau. Ja, also es war eine ganz große Scham davor. Ne? Also dieser Moment der tiefen Scham, es einfach versemmelt zu haben. Es war das Gefühl, was schlussendlich entstanden ist. Oder auch das Gefühl, überhaupt noch nicht so weit zu sein, 1000 Menschen bedienen zu können. Was by the way, übrigens auch gewesen ist. Also ich war nie eine geduldige Frau. Da wurde ich eine geduldige Frau. Weil Geduld etwas ist, was später wirklich erheblich wichtig ist, hineinzuwachsen in eine Größe, hineinzuwachsen in etwas. Heute glaube ich zu behaupten, wenn 5000 Menschen in der Halle sind, ja, da bleibe ich auch noch entspannt. Also das war damals noch nicht. Ja. Und diese Scham zu erleben und zu sagen, jetzt nimmst du dich mal innerlich selbst in den Arm, heißt auch eine diverse Resilienz entwickelt zu haben, die nur aufgrund der Lebenserfahrung gegeben sein kann. Das glaube ich wirklich, ja. Mhm.
Ja, da hast du gerade das angesprochen, was ich ganz, ganz am Anfang, am ersten Tag mit der Dr. Christine Brähler besprochen habe, nämlich das Selbstmitgefühl, wo ich gesagt habe, ohne das genau. Wäre ich niemals auch nur einen Schritt aus diesem Weg, aus dieser Reise aus Burnout rausgekommen.
Genau, ich glaube, Burnout ist ja für viele ein Begriff, der ganz unterschiedlich aufgefasst ist. Und ich glaube, mir ist auch so wichtig zu sagen, was bedeutet eigentlich für Kerstin Scherer Burnout?
Ja, gerne.
Genau, erstens komme ich aus dem medizinischen Beruf und habe lange in der Psychiatrie gearbeitet. Und wer wirklich Burnout erlebt hat, hat Menschen erlebt, die völlig am Ende waren. Völlig am Ende heißt, nicht mehr in der Lage aufzustehen, nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen, nicht mehr in der Lage, aufzuhören zu zittern. Und ich glaube, das ist etwas, weshalb es mich so ärgert, dass so lapidar gesagt wird, ja, ich bin im Burnout oder ja, ich habe ein bisschen Burnout. Es ist ein Begriff, der verwendet wird für die Tatsache, dass man eine Kerze an zwei Enden angezündet hat und wir nie wissen, wann kommt es zu diesem einen Punkt. Und aber auch, wenn wir so diese vier Phasen, die überall beschrieben sind, die auch in der Medizin beschrieben sind, von diesem Burnout, ich glaube, das ist so die erste Phase des Enthusiasmus. Und wenn ich über dieses Enthusiasmus nachdenke, da fängt es ja schon an zu sagen, was genau bringt mich zum Brennen? Ist es ein uraltes Trauma? Sind es uralte Felder von Generationen, wie du es eben angesprochen hast, und ich immer wieder in der Aufstellung sehe, aus der Kriegsgeneration, die wir übernommen haben, oder. Aber ich glaube, dass dieser Enthusiasmus etwas ist, wir wollen etwas ausgleichen, dem Vater etwas schenken, der Mutter etwas schenken, etwas zurückgeben, dem eigenen Inneren etwas herschenken und sagen, bitte, was erfüllt mich? Aber, und das ist etwas, was ich so wichtig finde, wenn wir nicht brennen dürfen für etwas, dann haben wir auch kein Feuer im Leben. Ich glaube, dass dieser Enthusiasmus etwas ist, was sehr wertvoll, sehr kraftvoll oder auch wundervoll sein kann. Also wer mich heute auf der Bühne erlebt, erlebt eine Kerstin Scherer, die so ihr Ding macht, wie sie glaubt, dass es richtig ist. Ich erfahre sehr viel Kritik, die Musik zu laut, die Kerstin zu intensiv, das eine zu deep, wie kann man denn Aufstellung auf der Bühne machen? Ja, was soll ich denn sonst machen, wenn ich seit 30 Jahren fast nichts anderes mache in meinem Leben? Und dennoch zu beachten, wie sieht die Gesellschaft aus, die uns auch in diesen Enthusiasmus bringt und so am Ende des Tages nicht mehr auffängt. Also wir haben ein Land, indem ich behaupte, dass Schwäche oder Handicaps nicht aufgefangen werden können. Das finde ich ein Riesendilemma. Also wo kraftvolles Mitgefühl gar nicht mehr gegeben sein darf. All das befindet sich in mir und in meinem Bewusstsein auf dieser ersten Stufe, wenn wir überhaupt darüber sprechen, der Mensch ist zu enthusiastisch. Ja, wir haben hier Insta, wir haben Facebook, wir haben diesen ganzen Social-Media-Bereich, wo ich denke, naja, was kriegen wir denn da vorgelebt? Inzwischen, denn noch vor 5 Jahren gab es nur das perfekte Make-up, das perfekte gekochte Schnitzel, bei denen brannte nie was an, wo ich denke, hallo, ich bin Mutter von 2 Kindern und lebe, bei mir funktioniert das nicht immer so gut. Und das erleben wir natürlich auch, diesen Perfektionismus in dieser Gesellschaft, und im übertragenen Leben heißt das für mich Selbstangriff. Da fängt es tatsächlich an. Und bei diesen weiteren, was haben wir? Die zweite Ebene ist die Stagnation, wenn ich mich recht erinnere. Und diese Stagnation, wo wir bewusst wahrnehmen, fuck, was ist das denn? Was ist das, was ich hineingegeben habe? Kriege ich das wirklich nicht mehr zurück? Ist es wirklich umsonst, wenn ich so viel Einsatz bringe, dass ich angegriffen werde? Und da kommen so Fragen im Kopf, was denken die anderen über mich? Ja. Also die Frage stellen dürfen und viel zu selten die Frage stellen, ist es wirklich von Relevanz, dass Menschen etwas über mich denken? Weil sie denken immer aus ihrer Perspektive etwas über mich. Und sie denken es auch tagesformabhängig über mich. Also der Mensch, der heute sagt, du bist großartig, der kann morgen aus der eigenen Frustration heraus sagen, Gott, die Kerstin, alter Falter, ist die furchtbar. Ja? Und diese Wahrnehmung, aber das macht etwas mit uns, was andere über uns denken.
Ja, so. Ich finde das auch ganz zentral. Und da komme ich wieder auf deine Hallenerfahrung zurück, weil ich finde, das ist sehr, wie sagt man, so eine schöne Metapher eigentlich dafür, weil du ja auch angefangen hast, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht mehr darüber nachzudenken, was die anderen jetzt von dir denken. Und das ist ja im Burnout auch so krass, dass wir in Bezug auf den Enthusiasmus, ich finde auch, Enthusiasmus ist super, solange wir ihn für uns einsetzen und nicht ständig damit nach draußen, also für uns, um anderen dienen zu können, so meine ich das, und nicht damit die Anerkennung im Außen zu suchen, das ist ja das, was uns am Schluss zum Ausbrennen bringt, was du auch so schön beschrieben hattest.
Ich glaube, das verlieren wir nie ganz, Jana, diesen Wunsch nach Anerkennung. Auch da dürfen wir sehr ehrlich mit uns sein. Sind wir mal ganz, ganz ehrlich, natürlich wünscht man sich diese Anerkennung. Und wir kriegen die auch. Von irgendjemand bekommen wir auch diese Anerkennung. Und hoffentlich auch von uns selbst. Also danach sehnen wir uns ja, sonst würden wir uns draußen ja gar nicht zeigen.
Ja, Aber die Frage ist halt, womit zeige ich mich? Also was bin ich bereit zu tun, um diese Anerkennung zu bekommen? Und das ist das, was mir beim Burnout aufgefallen ist, dass wir ja bereit sind, Dinge zu tun, die wir ja eigentlich gar nicht tun möchten. Noch schlimmer, wir sind uns vielleicht oft gar nicht bewusst darüber, dass wir die Dinge, die wir tun, eigentlich gar nicht tun möchten.
Oder fehlt wirklich der Mut, uns davon abzugrenzen und zu sagen, also es gibt so viele Beispiele, was ich so erlebt habe im Burnout anderer Menschen, die gesagt haben, mir war gar nicht bewusst, dass meine Schwester mir schadet, in Anführungszeichen. Mhm. Plötzlich, als ich mal Nein gesagt habe, wie haben sich Menschen, die so nah waren, wie haben sie sich mir gegenüber verhalten? Wie weh hat mir das getan? Und wie sehr musste ich sagen, nein. Erst einmal nicht mehr. Ich mache eine Pause mit dir, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, liebe Freundin. Also ich gehe mal auf Distanz und sehe, was hat es mir gemacht und mit mir gemacht. Und plötzlich sagen Menschen, ich war gar nicht gewahr, wie sehr mich das erleichtert hat, weil ich eben doch funktioniert habe in einer Spirale, von der ich dachte, es sei tiefe Liebe. Und das ist sie vielleicht auch, aber falsch verstandene Liebe. Denn alles, was schmerzt, ist keine Liebe. Oder alles, was so bedingt ist, ist keine Liebe. Und wenn wir das plötzlich so wahrnehmen, sind wir sicherlich enttäuscht, aber sagen, wow, ich will auch ein besseres Bild von mir selbst haben und das wiederum zeigen. Und dann wachsen wir über uns hinaus und zeigen etwas, was ehrlich ist. Und das ist aus meiner Sicht nicht angreifbar. Also wenn ich zeige, das macht mich aus und das bin ich. Ja, wo soll denn da die Kritik noch ehrlich herkommen, außer für, jetzt macht die völligen Schwachsinn, oh, bitte. Also von da bin ich sehr, sehr, sehr resilient drin zu sagen, who cares? Und diese Kraft wünsche ich jedem Menschen, nicht nur auf der Bühne, weil diese Bühne tragen wir ja immer bei uns, ob wir zum Bäcker gehen oder ob wir Arzthelferin von Beruf sind oder Arzt, der am OP-Tisch steht. Also ich glaube, jeder trägt seine Bühne jeden Tag zu jeder Zeit mit sich. Und diese Präsenz zu haben und zu entwickeln, das ist der wesentliche Punkt. Und zu sagen, dennoch mache ich weiter, weil mich das ausmacht. Dennoch zeige ich mich, weil ich im Dienst der Menschen stehe. Und weil das Beste, was ich zu geben habe, einem anderen Menschen die Hand zu reichen. Oder weil ich zuhören kann, weil ich Mitgefühl haben kann. Das sind große Potenziale, die auch immer so unter den Teppich gekehrt werden.
Ja. Wie hast du das gemacht? Also konntest du das schon immer gut mit Kritik umgehen? Oder war das für dich auch eben ein Lernen? Okay, jetzt werde ich hier gerade angegriffen. Weil das ist ja auch etwas, was man nicht, also ich konnte das nicht von heute auf morgen und ich habe da auch immer noch teilweise meine Themen mit.
Ich wollte gerade sagen, ich mache heute noch Kritik, sind wir mal ganz ehrlich.
Ja, also schön ist das ja nicht, aber wie gehst du damit um oder wie hast du das gelernt, dass du sagst, ich stelle mich trotzdem vor 5.000 oder 10.000 Leute auf die Bühne?
Ja, genau. Ja, das frage ich mich bis heute. Das frage ich mich bis heute. Und ich glaube, dass Kritik etwas ist, was immer wehtut. Und da ich mir das zugestehe, kann ich damit viel besser umgehen. Gehen wir mal mit der schlimmsten Kritik überhaupt um, die ich dieses Jahr erfahren habe. Da war die Bühne ein Witz gegen Jana. Also ich habe dieses Buch veröffentlicht und mir war gar nicht klar, dass ich so schnell auf die Bestsellerliste komme. Und ein Hardcover-Buch war mir deswegen wichtig, weil ich liebe Bücher. Und ich mag es, wie die sich haptisch anfühlen, wie die riechen und wie ich damit umgehe. Und deshalb habe ich mit dem Verlag vereinbart, wir machen ein Hardcover-Buch, kein Taschenbuch. Und plötzlich kam dieses Buch innerhalb von einer Woche auf Platz 4 auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und damit rutscht man automatisch ins Fernsehen, war mir nicht klar. Es ist keine Person, die so zerrissen wurde auf allen Ebenen, die mir von Herzen wehgetan haben. Da kommen ja heute noch die Tränen, wo ich sage, wie kann man es schaffen, ohne das Buch gelesen zu haben, einen Menschen so sehr zu kritisieren, zu zerreißen, auf Deutsch zu zerschlagen. Dass es einem wirklich wehtut. Manchmal frage ich mich, wissen die eigentlich, was sie mit einem tun, die Journalisten auch umgekehrt? Ja. Ich selbstverständlich, wenn man das Buch gelesen hat und sagt, das und das und das finde ich extrem. Aber es gab einen Satz, Kerstin Scherer ist eine Schande für das gesamte Land. Da habe ich mir so gedacht, Gott, was habe ich getan? Und ich saß meinem Vater gegenüber, wir lieben uns sehr und wir haben in der Familie ein sehr enges Verhältnis. Ich saß meinem Vater gegenüber, der mich davor schützen wollte, das zu erleben. Und da kann ich nicht mehr sagen, Jana, das tangiert mich nicht. Mhm. ARD habe ich geschaut. ARD hat mir etwas bedeutet, weil ich dachte, es ist seriös. Und diese Seriosität schätze ich anhand von Fakten. Mhm. Und dass mich die Bild-Zeitung mal rettet, hätte ich nie für möglich gehalten, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Mhm. Aber dann so zu tun, als ob ich sage, oh, da gehe ich nicht rein, das interessiert mich nicht. Ich habe Rotz und Wasser genommen. Das hat mich zutiefst getroffen, weil genau das in dem Buch steht, dass das nicht passieren darf mit anderen Menschen, ob mit mir oder mit anderen, weil es darum geht, jeder hat ein Recht, so zu sein, wie er sein darf. Fertig. Und da erlebt man in so einer Krise alle Phasen. Da weint man. Da kannst du wirklich sagen, ich habe echt eine Hoffnung darauf, dass das nicht sein kann. Und man erlebt da, nein, das ist wirklich so. Ja, und dann wird man auch wütend. Und ich habe Tobi angerufen und all die anderen, die das schon längst erlebt haben, die sagen, Kerstin, regst du dich noch darüber auf? Ja. Ja, also ja, es hat mir wehgetan. Ja. Und ich glaube auch, das darf es auch. Und wer wäre ich, wenn nicht? Und dieses Annehmen, dieses Schmerz ist auch bewusst, es dauert eine Zeit lang, bis ich mich öffentlich zeigen kann, ohne dass mir die Tränen kommen. Und ohne dass ich da nochmal hineingehe, weil ich diese Phasen alle durchlaufe. Das war bei dieser Bühne so, aber hier noch viel intensiver in der Öffentlichkeit, wo ich wirklich mit meinem Buch auf Autorenlesung gegangen bin und Leute gesagt, na, Buchkritik war aber hart. Ja, weiß ich. Und bis man sagen kann, wie kann das sein? Ich habe wirklich mit meinen Anwälten gesprochen, nicht, weil ich bin keine Klagefrau, ich klage nicht an, ne? Sondern ist das wirklich okay? Was ist da passiert? Wie denkt die Gegenseite, wo ich irgendwann an den Punkt kam, einen Brief zu schreiben an alle Personen, die das so hart geschrieben und auch öffentlich gemacht haben, ist der eigentlich, was es mit einem Menschen macht. In der bewussten Ebene, es interessiert sie nicht. Das weiß ich wohl. Ja? Aber mich interessiert es. Und mich interessiert auch, was man über andere denkt und wie man andere zerreißt, ohne sie zu befragen oder ihnen das Recht zuzugestehen, einen Ton davon von sich zu geben. Und als diese Phase auch durch war, da war irgendwie klar, okay, jetzt komme ich in eine Stille, in einen Rückzug. Ich ziehe mich dann immer zurück, um dann zu sagen, was ist es, was dieser Schmerz von sich gegeben hat? Und dann komme ich erst zurück und sage, okay, jetzt habe ich akzeptiert, was passiert ist. Was ist meine Quintessenz aus dem Ganzen? Und diese Quintessenz heißt für mich heute annehmen, was ist. Lieben, wie es ist, ob mich oder andere, das Beste zu tun und zu geben, egal ob ich dafür Geld bekomme oder nicht, und zu sagen, wo stehen andere Menschen, wo darf man sie abholen, wo darf man sich selbst nämlich auch abholen lassen. Und dann gibt es eine neue Denkweise, eine neue Art und Weise, damit umzugehen. Wenn wir das nicht schaffen, wird Depression nie als Krankheit anerkannt, da wird Burnout nie als Krankheit anerkannt, sondern als lapidares Mensch, komm, geh mal ein bisschen an die frische Luft und Sonne und schon geht's gut. Das können wir so nicht sagen. Ja.
So schön, was du gerade erzählt hast. Ich finde es gerade so wertvoll, dass du da Einblick gibst, dass das eben wirklich mit dir auch, dass es in dir großen Schmerz auslöst, wenn du solche Dinge über dich liest. Weil ich finde das so wichtig, dass wir uns eben genau diese Erlaubnis geben, dass uns auch was wehtun darf, dass wir traurig sein dürfen, dass wir trauern dürfen, dass wir wirklich auch Schmerzen und uns tief getroffen fühlen dürfen. Ja. Weil das auch etwas ist, was ich finde, was auch in unserer Gesellschaft, wir müssen immer über alles drüber stehen und immer... Na, so dieses, du musst immer ja,
die oder immer. Dieses Pflästerchen aufkleben. Weißt du, wenn man einem Menschen in Trauer sagt, komm, in 2 Jahren ist das weg, ja, das hilft doch bitte in der Trauerphase überhaupt nicht. Das. Oder eben, wenn wir Dinge erleben, ja Gott, nur wer erfolgreich ist, bekommt so Kritik, nehmen wir es mal als Lob an, drauf gepfiffen. Weißt du, natürlich ist das so. Mhm. Who cares in dem Moment? Ja. Und wer nimmt dich in den Arm in dem Moment? Und das schafft man übrigens nicht immer gleich. Ich habe 3 Hunde und einer dieser Hunde ist sehr sensibel mit mir. Dem kamen mit mir in diesem Moment die Tränen, der hat geweint mit mir, der Hund. Wo ich sage, so, das ist es. Es trifft uns auf allen Ebenen, körperlich, geistig, seelisch und psychisch. Und nicht nur irgendwo in irgendeinem Bereich. Und das anzunehmen, finde ich, eines der wesentlichen Punkte überhaupt.
Ja, und ich finde, das hast du so schön beschrieben gerade, weil ich das jetzt natürlich, ich für mich und die Zuschauer aber auch für sich, egal ob man jetzt auf der Bühne steht, im öffentlichen Leben ist oder nicht, aber das sind ja genau die Prozesse, die wir durchlaufen dürfen und uns erlauben dürfen, um uns stückchenweise aus dieser Kruste rauszuschälen. Also ich habe das immer so beschrieben, Burnout ist wie so eine Nuss gewesen, die dann aufgebrochen ist in meinem Zusammenbruch, wo dann endlich mal wieder Licht reingekommen ist und Luft reingekommen ist, damit meine Seele wieder atmen kann.
Also du weißt ja, ich stelle so lange schon auf. Und in der Aufstellungsarbeit habe ich sehr, sehr häufig gesehen bei Menschen, die ins Burnout geraten, dass sie Menschen sind, die diese Familie oder die eigene Familie versuchen zu retten. Mhm. Es ist so, es gibt immer eine Person in einer Familie, die versucht, die Familie zu retten, auch warum und weshalb, das ist millionenfach unterschiedlich, gar keine Frage. Aber diese Haltung einzunehmen, ich rette euch, ist etwas, was man sich zugestehen darf und auch sich die Frage stellen darf, kann ich das noch? Will ich das noch? Und wenn ja, auf welche Weise kann ich mich aus dieser Ebene rauskristallisieren und sagen, ich liebe euch alle, jeder auf seine Art und Weise, aber meine Blickrichtung geht in mein Leben nach vorne und ich lasse euch als Familie neben mir stehen. Und wenn es dran ist, gebe ich das meiste, was ich kann. Aber wenn nicht, bin ich und mein Leben dran. Und bitte kann einer von euch auch mal einen Tee für mich kochen. Das ist etwas, was ebenfalls da mit hineinspielt, wie kann ich annehmen und wie schwach darf ich mich zeigen oder will ich mich zeigen und wie viel nehme ich an? Das sind große Themen dabei.
Ja, super schön. Das ist ein tolles Bild. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen gerade. Und es fühlt sich auch so an. Ja, also du hattest vorhin ja auch schon mal, wollte ich vorher schon die Frage stellen, ob du das oft erlebst, dass es die Familie ist, wo sich die Menschen so nicht bewusst darüber sind, dass das eigentlich eine nicht richtig verstandene oder eine falsch verstandene Liebe, hast du das genannt, ist, ja, aus der sie sich lösen dürfen. Auch das haben wir thematisiert hier in den letzten Tagen. Das ist eben auch.
Wir können es aber gar nicht so lapidar oben ansetzen. Also lapidar meine ich gar nicht im abwertenden Sinne. Diese falsch verstandene Liebe ist eine Liebe, die irgendwann einmal im Leben unterbrochen wurde. Nehmen wir bitte Liebe als Wort für eine Kraft, die uns am Leben hält, für Lebenskraft, für Sein oder die Möglichkeit des Seins, des Lebensimpulses, all dem. Und wenn wir uns das so vorstellen, wie so ein Tunnel, durch den diese Lebenskraft fließt, wenn wir auf die Welt kommen und ein Baby sind, dann ist da ganz viel da und Lebenskraft da und so. Und als erstes beginnt das tatsächlich in der Zurückhaltung mit Schicksal der Familie. Wo wird Familienschicksal, das passiert, unterbrochen im Sinne dieser Lebenskraft? Weil eine natürliche Seele darauf reagiert und sagt, alle Kraft geht auf das Schicksal. Und mir ist mal selbst aufgefallen, dass ich zu meinen Kindern gesagt habe, der Kranke geht in unserer Familie vor. Das ist etwas, was ich artikuliert habe, aber in jeder Familie automatisch stattfindet. Also da, wo Schwäche, wo Drama stattfindet, geht erstmal alles hin. Und wer lichtvoll ist, liebevoll ist, spürig ist, intuitiv ist, der lenkt die gesamte Familienkraft dorthin und gibt alles von sich dort hinein. Und so, naja, das ist einfach so. Es bleibt auch ein Leben lang so. Und dann geht diese Liebeskraft oder die Lebenskraft anders weiter. Mit prozentualer Kraft weniger, also nur 80%. Und es wäre schon in der Lösung sinnvoll, nehmen wir diese Felder zurück, bekommen wir auch unsere 100% zurück. und betrachten die Lebenssituation anders. Das hört sich so leicht an, das ist es tatsächlich auch, wenn wir hinschauen wollen und wir uns dem hinwenden wollen. Dann kommen aber die eigenen Schicksale dazu, heißt der erste Liebeskummer, Helle, was tut der weh? Ja? Auch da geht Kraft in eine andere Richtung und das sind so viele, viele Beispiele, wo wir sagen, wo holen wir uns denn diese Seelenanteile alle wieder zurück? Wie schaffen wir das? Werden wir wirklich nochmal ganz? Und es gibt Menschen, die sagen, ich bin so zerrüttet, ich werde nie wieder ganz. Oh Gott, das ist so etwas, das tut mir im Herzen weh. Denn ja, es bleiben Narben zurück. Ja, wir haben Krisen hinter uns. Aber was zurückbleibt nach einer Krise, ist Würde und Kraft und Ganzheit, wo wir die Chance haben, über uns hinaus zu wachsen, wenn wir das wollen. Und wenn das zu viel Kraft ist, dann eben nicht. Auch das ist sehr wesentlich. Mhm. Aber wir sind alle im Potenzial geboren, auf Ganzheit ausgerichtet zu sein und ein Recht auf Liebe, auf Kraft und ein Leben zu haben und zu erhalten.
Ich finde auch so schön, dass du das Wort ganz benutzt, weil ich bin irgendwann auch mal auf dieses Wort gestoßen und gesagt, das ist so für mich stimmig, weil bei ganz dürfen auch all diese verletzten, kaputten Anteile von mir, die dürfen dazukommen und die gehören auch dazu, die müssen nicht geheilt werden, die dürfen so lange, wie sie das brauchen, so sein, wie sie sind.
Das ja, und es funktioniert auch nicht, indem wir einfach irgendwas visualisieren. Entschuldigung, ich mag das gar nicht so abwerten. Ne? Wir dürfen natürlich eine Idee davon haben, was Ganzheit für uns bedeutet. Aber dürfen wir auch wirklich schwach sein, am Ende sein, krank sein und sagen, oh, das gehört alles zu mir mit dazu und bin ich deswegen doch trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ein großartiger Mensch?
Schon. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel mit dem Wort Selbstliebe so lange ein Thema hatte, weil das Wort Liebe ist so gebrandet auf Licht, Liebe, Sonne, alles ist schön, alles ist harmonisch. Und
ja, Heiterkeit, genau.
Genau, und ich habe das für mich dann eben ersetzt mit Selbsterlaubnis, weil im Erlauben ist für mich alles mit drin. Ist im Endeffekt dasselbe, würde ich jetzt mal sagen, aber ich konnte dann besser einsteigen in dieses Konzept der Selbstliebe.
Ja, wisst ihr, auch so Dinge versemmeln. Mein Gott, was sage ich manchmal falsche Dinge, wo ich denke, Gott, was hast du denn da gesagt? Oder wo ist man denn da über sich selbst hinweggegangen und hat halt mal, naja, nochmal einen guten Rückschlag gehabt, wo man denkt, dann heißt es auch, habe ich verstanden, worum geht es besser weiter? Vielleicht, wenn nicht, versammelt man es nochmal so oft, bis man es gelernt hat. Also es ist vielleicht schon auch eine Art kindliche Ebene, die man mit sich selbst begeht, weil diese kindliche Ebene kein inneres Kind ist oder kein kindisches Ding ist, sondern die Freiheit, so zu sein, wie man ist und es sein zu dürfen und das Leben auch genau so zu leben. An meinen Kindern erlebe ich, dass das jetzt das Wichtigste ist. Also wenn mein Sohn etwas will, dann will er das jetzt. Morgen ist schon eine halbe Ewigkeit weit weg und gestern gab es schon nicht mehr. Also bitte jetzt. Ich meine jetzt den neuen Fußball und nicht irgendwann zum Geburtstag. Also dieses Erlebnis der jetzigen Freude und des jetzigen Momentes ist die einzige Heilung, die wir tatsächlich in der Tiefe erfahren können, wenn wir sagen, wir betrachten es seelisch und eben auf einer geistigen Ebene.
Ja. Kerstin, was ist für dich wahrer Erfolg? Weil du sagst, dass du Menschen in ihren wahren Erfolg begleitest. Was bedeutet für dich wahrer Erfolg?
Ich glaube, dass wir innerlich aufgeräumt sein dürfen und gewahr sein dürfen, wer bin ich wirklich mit all den Stärken und Schwächen, die mich ausmachen. Und dieses Wer bin ich wirklich heißt auch, wer bin ich nicht. Und da wir gerade da unseren höchsten Anspruch haben und viele glauben, sie sind dann erfolgreich, wenn sie diese inneren Hürden, also ich nehme mal ein Beispiel, Frau steht vorm Spiegel und sagt, ich bin zu fett. Ja, sie glaubt dann erfolgreich zu sein, wenn sie plötzlich diätet hat und sich bekämpft hat bis zum geht nicht mehr dürr ist. Entschuldigung, ich sage das jetzt einfach mal so. Anstatt zu sagen, der Erfolg ist, die eigene Schönheit so zu sehen und sich einfach so zu lassen, wie sie ist. Ja, das ist für mich Erfolg. Erfolg ist für mich auch, wenn man darauf ausgerichtet ist, auf mehr Wohl, dies für sich und für andere Menschen zu erreichen, dass es Sinn macht, was wir tun. Und wenn wir bei diesem Sinn machen, ein Leben leben dürfen, das sich lebenswert nennt und Perspektiven auf vielleicht mehr Geld oder mehr oder auf Auswege gibt, dann ist das für mich schon Erfolg. Ich finde es so ganz furchtbar, Jana, im Moment, dass wir sagen, Erfolg ist, wenn man ganz viel Geld verdient, wenn man gesund ist, wenn man eine Familie hat, wenn man Mutter ist, Vater ist, wenn man das alles auf die Kette bekommt. Und es ist für mich nicht Erfolg. Das sind für mich Erfolg, wenn es da ist, großartig, dann ist das keine Frage. Aber können wir das oder dürfen wir das wirklich so äußern, wenn eine alleinerziehende Mutter krank geworden ist oder im Burnout ist und es gerade nicht schafft, überhaupt mehr als das Überleben zu sichern? Ist das wirklich fair? Das ist Erfolg, dass sie das irgendwie meistert und sich zugesteht, sich Hilfe zu holen. Das ist Erfolg. Also diese Definition, die würde ich gerne auf jede einzelne Person runterbrechen wollen und sagen, wir können nicht alle selbstständig sein, wir können nicht alle, allein schon, weil es gesellschaftlich gar nicht möglich ist. Es gibt ja viele Einflüsse, die auf unseren Erfolg einbrechen, wo wir sagen, das haben wir nicht geschafft. Deswegen ist doch ein Mensch nicht erfolglos, weil es kommt, ja, sondern erfolgreich heißt, ich mache das, was ich geben kann, ich hole mir Hilfe von außen. Bei Depressionen bitte auch mal einen Arzt. Oder man schaut sich, wie schaut das seelisch aus? Oder wir gehen weiter auf den Altar Gottes, wo wir die Kraft des Himmels dazu nehmen. Das Seelenhaus oder das Haus des Menschen hat viele Räume, die bedient werden dürfen. Mhm. Und das ist für mich Erfolg. Eine Tür zu öffnen, vielleicht noch eine Tür zu öffnen und sich weiter darüber hinaus zu entwickeln, das ist für mich Erfolg.
Also wenn ich es richtig verstehe, ein stimmiges Leben zu kreieren, dass es wirklich sich für einen selbst stimmig anfühlt und nicht nach äußeren Kriterien sich richtet.
Ja, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, auf etwas Besseres ausgerichtet zu sein und da das Beste zu geben, aber sein Maß zu kennen.
So schön. Wenn jetzt jemand einen Schritt machen möchte und sagt, okay, ich möchte mich ein bisschen mehr so zeigen, wie ich bin, ganz egal, an welchem Punkt der Mensch gerade steht. Was wäre so das Erste, was du diesem Menschen mitgeben würdest, was er für sich im Alltag vielleicht umsetzen kann, im Inneren oder auch im Äußeren?
Eine Idee wäre, die erste Sehnsucht zu gehen, die man im Leben hatte. Was war das eigentlich, was ich gerne gemacht habe? Bei mir war das zum Beispiel die Musik. Ich habe sehr viel Musik gemacht, in mir steht gar nicht ein Buch. Fand ich ganz faszinierend, dass ich meine Ursehnsucht und das, was ich am meisten geliebt habe, gar nicht im Buch geschrieben habe. Und diese Musik, die ist ja heute ein großer Teil meiner Arbeit oder auch der Bühnenebene mit meiner Band und so. Und man fragt sich, was hat es denn damit zu tun? Es hat halt viel mit Kerstin Schierer zu tun und auch viel damit zu tun, dass ich vieles bei Menschen umsetzen darf. Aber was ist es bei dir, wenn du die Frage stellst, was war das denn, was ich so gerne gemacht habe? War ich kreativ? War ich linear, strategisch denkend? War ich die Person, die gerne mit anderen Menschen zusammen gewesen ist und im Teambonding? So, und diese Sehnsucht zu nehmen und zu sagen, jetzt tue ich etwas, jetzt mache ich ein Projekt für mich, das ich einsetze, um diese Erfahrung zu machen. Das ist für mich der erste Schritt raus aus etwas, was frei ist von Bedingungen. Sich zu zeigen, das bin ich. Probier das mal aus. Ob das im Beruf ist, zu sagen, ich habe da eine Idee, das macht mich aus und das setze ich jetzt um. Oder im Bühnenprogramm, ich erlebe das natürlich hier in diesen Bühnentrainings unglaublich oft, Kerstin, was ist denn meine Positionierung? Das fragen die mich 20 Mal, wo ich denke, wow, einmal gefragt, reicht doch, so sich selbst. Also was ist es, was mich leitet? Ist es Wachstum? Ist es Liebe? Ist es Kraft? All dieses Wording darf ja dann auch in der Bühnenpräsenz gegeben sein. Und dann ist hinter diesen großen Worten der Mensch, der sich auf diese Weise da draußen zeigt. Und bitte nicht an diese Bedingung, weil Tobi Beck oder andere dann sagen, so muss man sprechen. Und würde ich auf diese Schakka, Schakka, Schakka da draußen nach draußen gehen, würde man sagen, ja komm Kerstin, geh doch nach Hause. Ne? Das passt überhaupt nicht. Oder Laura Marlina Seiler kann doch so nicht auf die Bühne gehen. Haben mit diesem Schackel-Di-Dai-Dai. Das funktioniert natürlich nicht. Ja. Das funktioniert bei linearen Krafttypen, aber nicht mehr bei Feldertypen. Also die Frage, wer bin ich in der Ausstrahlung und der Kraft, die mich ausmacht? Bei einem linearen Typen, die müssen springen, die müssen hüpfen, da müssen die Wörter nach draußen gehen, so schnell wie möglich. Bei einem Feldermenschen ruht jedes gesprochene Wort auf dem nicht gesprochenen Wort. Das ist eine ganz faszinierende Art und Weise, die wir erleben. Was bedeutet Sichtbarkeit und wie bin ich in der Sichtbarkeit und in meiner Präsenz. Und je mehr ich bei mir ankomme, je breiter mein Feld, je klarer meine Stimme und je voluminöser meine Stimme. Das will nicht viel trainieren, sondern sein. Das ist für mich so der erste Schritt nach draußen in die Sichtbarkeit und sich zu zeigen. Und es gibt ja so diesen Titel, gib dich ganz. Ja, sich mit all dem, was man hat, zu zeigen, heißt zu 100% that's me. Und es gibt auch einen Satz von mir, den ich immer wieder sage, ja, gibst du dich ganz mit 100%, your life is a beach, gibst du dich nur mit 98% und es sind nur 2% weniger, your life is a bitch. Das geht ganz, ganz schnell. Also sich selbst zu belügen oder andere, das ist das Gleiche.
Jetzt hast du bei mir noch eine Frage aktiviert. Wie erkenne ich, ob ich ein linearer Typ bin oder ein Feldertyp? Weil das habe ich noch nie gehört vorher.
Ja, ist auch von mir, stimmt auch. Also es gibt auch nicht nochmal, ich habe das so entdeckt. Ich bin eine Frau, die immer beobachtet und nach langen Jahren sagt, was habe ich entdeckt und was findet statt. Der lineare Bühnetyp oder Menschentyp löst seine Probleme auch linear. Das heißt, okay, was geht, wenn und was ist zu tun? Die diskutieren im Stehen, die bewegen sich beim Stehen. Und andere sagen, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus meiner Familie. Mein Sohn ist 9 Jahre alt und seine Freunde ebenfalls. Die haben sich die Tage gestritten. Es ist unfassbar, wenn 4 Jungs sich streiten, einer hält dem anderen die Nase und die sind unfassbar sensibel und tief gekränkt. Ne? Wenn dann einer wegläuft, packe ich den ganz gern beim Kragen und sage, stopp, Jungs, wir reden. Dann reden wir aber nicht im Stehen oder sagen, so und so geht das. Oder ich sage als Mutter linear an, nee, so geht das nicht. Wir sitzen am Tisch. Also ich suche das Feld, ist mir später erst aufgefallen. Wie bist du als Mensch? Wo redest du am besten oder am liebsten? Wo diskutierst du am liebsten? Auch am großen Tisch. Das sind Feldermenschen, die sagen, wo bewegen wir uns und wo finden wir zusammen? Und der andere lineare Typ ist tatsächlich so, ja, was ist die Lösung und geht schon an der Emotion vorbei, und die bewegen sich und die reden auch gar nicht so wahnsinnig lange, sondern sagen, so hätte ich das gerne. Es ist gar nicht so einfach, ein linearer Typ in der Beziehung zu sein, mit einem Feldertypen zu paaren, weil zwei Feldertypen natürlich ganz anders bei einem Glas Rotwein abends zusammen sagen können, du Schatz, wie siehst du eigentlich die Welt oder wie geht es dir? Da können wir mal ganz kurz so über unsere Probleme reden. Der Lineare will direkt die Lösung bieten, der Feldermensch sagt, okay, wo ist denn eigentlich die Thematik begründet? Und das ist ganz faszinierend. Auch bemerkt man, du kannst mich nicht linear auf eine Bühne stellen und ich bewege mich da nicht. Es ist wichtig zu wissen, der lineare Typ muss die Präsenz zum Publikum halten und immer nach draußen schauen. Und der Feldertyp, der kann sich zum Publikum drehen und er wirkt nach hinten mit dem Rücken zum Publikum genauso intensiv wie umgekehrt. Und das finde ich ganz faszinierend, wenn man dieser Typ Mensch ist und wenn man erkannt hat, was bin ich denn für ein Mensch, der macht nie mehr die Springmaus, wenn er kein linearer Typ ist. Ja? So also im Sinne Tobi Beck oder wen haben wir denn so im Fernsehen? Wie heißt der noch? Dieter Bohlen, genau. Das sind lineare Typen, die müssen diese freshen Aussagen treffen. Würde ich die gleichen Aussagen über Menschen treffen, das Fernsehen würde mich nie mehr sehen wollen. Ja, weil ich das nicht darf. Also es sind ganz andere Wirkungsweisen. Wenn ich schimpfe im Team oder auf den Tisch schaue, hat es eine ganz andere Präsenz, als wenn das jemand anderes tut. Faszinierend. Ich muss unfassbar aufpassen, was ich sage oder nicht sage. Und das finde ich sehr bemerkenswert im Sinne von Sichtbarkeit. Wie bist du da gelagert? Und so darfst du auch sein.
Super spannend, danke für das Learning. Also das war jetzt gerade so, oh wow, ja, das werde ich mal beobachten in der nächsten Zeit. Sehr schön.
Und es ist halt schade, Entschuldigung, das sage ich jetzt auch noch, wenn man ein Feldertyp ist, so wie du, und dann linear wird. Ne? Also das will ich dir gar nicht unterstellen, sondern als Mensch linear wird, weil dann musst du ja ganz viel zurücknehmen und lernst dann in diesen ganzen, bei diesen ganzen Ausbildungen, die derzeit angeboten werden, lernt man linear. Und ich würde mal drüber nachdenken, wenn man mir so zuhört, was bin ich denn für ein Mensch?
Und wie lernt ein Feldertyp dann? Also wenn jetzt, was für eine Ausbildung müsste der sich dann suchen, wenn der jetzt was machen will?
Also ich finde meine ganz toll, wenn ich ehrlich
bin. Mach, reiß damit.
Aber so wie, was heißt das, wenn ich Bühnentraining, Ausdruckstraining mache? Ich wünsche mir, dass man an den Punkt kommt innerlich, wo man wirklich sieht, oh, that's me. Und dann entsteht etwas, was sich erstmal Aura und dann Charisma, was das bedeutet, und sich dann in dieser Kraft auf diese Bühne zu begeben, das ist eine ganz andere Stimmfärbung, das ist eine Ausstrahlung, wo man sagt, da kannst du eigentlich sagen, was du willst, du wirst geliebt für die oder der, der du dann bist. Und vorher lasse ich die Leute nicht von der Bühne. Wer diesen Moment einmal erfahren hat, den wünsche ich, dass er den immer wieder sich aufruft. Und dass man, bevor man eine Bühne betritt, weißt du ja, wenn ich auf eine Bühne gehe, ich wünsche mir, dass das Publikum mich schon riecht, bevor ich überhaupt auf der Bühne bin. Das ist Feld. Also bevor ich überhaupt da bin, weil dann komme ich auf eine Bühne, die kennen mich ja schon und ich sie auch. Das geht mit mentalem Training sehr, sehr gut. Und diese Präsenz zu haben, das ist Feld. Oh, I love.
Ach, super. Vielen Dank. Hast du eine letzte Sache, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wo du sagst, also das möchte ich euch unbedingt noch mitgeben für unsere Mitreisenden hier, oder etwas, was du noch mal hervorheben magst, was wir schon angesprochen haben?
Ja, also ich wünsche mir sehr, dass Burnout als Krankheit anerkannt wird. Und wenn wir das als Krankheit anerkennen, dann heißt das, was bedeutet diese Krankheit für mich und warum ist sie in mein Leben getreten und wie schaffe ich es, diese zu wandeln und dass sie ernst genommen wird und nicht, ach Gott, jetzt ist der Süße, die Süße jetzt mal gerade ein bisschen ausgebrannt. Na, warten wir mal 3 Wochen, dann ist auch wieder gut. Das finde ich sehr bedauerlich, weil viele psychische Erkrankungen wie Depressionen oder auch Neurosen damit einhergehen und Menschen schwer krank werden. Mhm. Da schätze ich es sehr, wenn die ebenfalls auch derart betreut werden. Und das ist die psychische Ebene. Die seelische heißt, was ist denn das? Was habe ich mitgebracht? Welche alten Dinge können mich gehindert haben, meinen weiteren Weg zu gehen? Oder was kann ich jetzt lernen, um in eine ganz neue Seelenkraft zu gehen? Das ist das Zweite. Das Körperliche natürlich auch. Was esse ich? Was trinke ich? Gerade in, also wie nähere ich mich in einer Zeit des Defizits, des erhöhten Verbrauches, und welche Präparate kann ich einnehmen, um auch da eine sinnvolle Ebene zu bekommen. Also ich nehme auch mal was ganz Banales wie Lasea oder Baltrin. Ich bin keine Ärztin, Therapeutin, ich weiß, ich darf das eigentlich gar nicht sagen. Oder Schüsslersalze, die Nummer 7, die heiße 7. Wie kann ich mir selber in dieser Erschöpfung auch Kraft geben oder rotes Essen mitzunehmen, weil es deutlich nährender ist als was anderes. Um auch diesem Körper diesen Ausgleich zu geben. Und wenn wir dann sagen, aha, der Geist, den gibt es auch, dass was denken wir, und welche Glaubenssätze sind zu lösen, welche guten dürfen bleiben, welche dürfen wir lesen. Dann haben wir 4 Ebenen, an denen wir arbeiten können, ohne dass sich das so schlimm anhört. Und aus dem heraus in einer ganz neuen inneren Kraft heraus zu strahlen und zu sagen, aha, so zeige ich mich jetzt. Und dann kann man, so wie ich am Ende des Tages sagen, wenn jemand sagt, boah, ist doof, dann sage ich, ja, dann ist das so.
Das ist sehr schön. Ja, das ist sehr befreiend auch.
Ja.
Vielen Dank. Da hast du auch einfach nochmal wirklich darauf hingewiesen, jetzt zum Abschluss dieses Kongresses, dass es eben mehrere Ebenen sind, auf denen wir uns bewegen dürfen und nicht nur auf einer. Ja, also auch das stelle ich immer wieder fest, dass viele auf einer Ebene, also die meditieren dann nur und achten nicht aufs Essen, nicht auf den Sport und nicht auf, also dass man da wirklich alle Ebenen mitnimmt und auf allen Ebenen auch sich Strategien zurechtlegt, die man nutzen kann. Genau.
Oder auch mal wirklich auf alles pfeift. Ne? Also eine Couch.
Oder auch das, ja.
Eine Couch kann mit Chips auch oder Eis auch mal sehr befreiend sein. Mir fehlt das immer so, ne? Wo ich sage, mein Gott, manchmal ist ein Apfel nur ein Apfel. Man sagt, jetzt lass uns mal drauf halten. Als ich dieses Jahr war wirklich ein sehr intensives Jahr für mich, auch ganz persönlich. Und als ich dieses Buch Erwacht rausgegeben habe, ging das irgendwie los. Ich sagte wirklich, also das nächste Buch heißt dann irgendwie sowas wie Geiles Leben auf der Couch oder sowas. Und diese Freiheit und Leichtigkeit. Ja, Disziplin gehört zu meinem Leben, aber wir können echt nicht nur meditierend auf dem Sitzkissen sitzen bleiben. Es gibt doch etwas zu tun.
Hm? Ja, vielen, vielen Dank. Ich mag euch jetzt über das Buch. Das haben wir jetzt ein paar Mal erwähnt. Ja. Ich habe das gelesen und das war der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, ich muss die Kerstin hier einladen. Und ich kann dir dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen. Da sind so viele tolle Impulse drin, die wir für uns mitnehmen können. Ich werde das bestimmt noch ein paar Mal lesen oder auch immer wieder mal reinschlagen und einfach nur mal so ein, zwei Seiten lesen. Es lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich. Ich lege es euch ans Herz. Ich bin hier in der Verkaufsshow. Ich habe das bei jedem gemacht, aber es ist wirklich, ich würde das nicht machen, wenn ich nicht überzeugt wäre von den Büchern. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, liebe Kerstin, für deine Impulse, die du uns hier mitgegeben hast. Und ja, ich hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich hier mitnehmen konntest auch und den einen oder anderen Aha-Moment auch erleben durftest. Ich hatte den auf jeden Fall spätestens beim Felder-Typ. Ist bei mir das große Aha-Erlebnis gekommen. Und ja, dann bleibt mir jetzt mich zu verabschieden. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen und wir sehen uns aber nochmal am 29.10. mit dem Andreas Renz. Den habe ich ja noch eingefügt. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bleib gesund und achte gut auf dich. Bis dann.
Danke dir. Tschüss.
Danke.
Das war der Gib dich ganz Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram & Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast? Dann schreibe uns eine E-Mail an info@kerstinscherer.com. Wir freuen uns auf dich.